Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was hat Schauspieler August Diehl bei den Dreharbeiten zu Meister und Margarita über die russische Gesellschaft gelernt? Wen feiert die Albertina in Wien mit einer außergewöhnlichen Werkschau? Und warum wird 10 Jahre nach seinem Tod ein kleiner Roman von Gabriel Garcia Marquez veröffentlicht? Themen dieser Stunde. Der Meister und Margarita. Fazit hat gestern berichtet, dass die 2021 mit russischem Staatsgeld produzierte Neuverfilmung der faustischen Romansatire von Michail Bulgakov über die teuflische Zerstörung Moskaus von Regisseur Michail Lokschin seit Wochen Blockbuster ist in Russland.
Как получилось, что реакционная пьеса «Пилат» добралась до публикации и потом до постановки?
Кого ты имел в виду под персонажем
Воланд?
Воланд?
Дьявол, в которого никто не верит, решает лично посетить Москву. Он бы навел порядок.
Der Meister und Margarita, als Kritik am Stalinismus Ende der 1920er Jahre von Bulgakov geschrieben, wird dieser Spielfilm 2 Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine und kurz nach dem Tod von Alexei Nawalny als Kritik am System Putin verstanden. Die Titelrolle des Teufels spielt August Diehl. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Als Sie die Rolle annahmen, haben Sie da geahnt, dass der Film als aktuelles politisches Statement in Russland verstanden werden würde?
Nein, das auf gar keinen Fall. Das ist ja Bulgakov und ich habe ihn vor allem verstanden als eine Systemkritik vor 100 Jahren. Dass das jetzt so passiert in Russland, dass die Russen den so verstehen immer noch, hängt einerseits mit der Qualität, glaube ich, dieses Romans zusammen, mit Bulgakovs Fähigkeiten, Dinge so zu verschlüsseln, dass die Russen es verstehen, was er meint. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Zeichen dafür, dass sich ein System seit 120 Jahren nicht wirklich verändert hat und immer noch eine Kritik, die vor 120 Jahren gemacht wird, immer noch greift. Das sind beide Seiten, glaube ich, die da reinspielen. Aber was ich dazu gesagt habe, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass sowas passieren könnte.
Das ist jetzt interessant, dass Sie sagen, offensichtlich ist dieser Roman, der ja ein Klassiker der russischen Literatur ist, immer noch auf vielen Ebenen lesbar und die Folie, die politische, die dahinter liegt, ist auch heute noch für die Russinnen und Russen verständlich. Ich habe mich nämlich wiederum gefragt, weil der Film ja in der Corona-Pandemie gedreht wurde, als alles abgeschottet war, als die Priorität war, wir müssen uns abkapseln, ob da vielleicht während des Sets eine Situation entstanden ist, in der Michail Lokschin und Sie, die Schauspieler, stärker zugespitzt haben als eigentlich geplant. Aber das ist jetzt mein Gedankenspiel gewesen.
Nein, wir haben uns sehr, sehr stark an das gehalten, was Bulgakov geschrieben hat. Das geht hin bis zu den Dialogen. Wir haben nichts zugespitzt. Das Einzige ist in dem Drehbuch eine Erfindung von einer zweiten Ebene, dass es nämlich den Woland auch in 2 verschiedenen Arten gibt, nämlich als einen ganz normalen Touristen, der nach Moskau kommt. Und in dem Meister, in dem Schriftsteller, entsteht die Idee, darüber eine Figur zu schreiben. Und die wird der Teufel. Und dann vermischt sich Roman und die echte Ebene. Und die Russen habe ich sowieso sehr stark erlebt als eine Gesellschaft, die sehr symbolaffin ist und Symbole sehr instinktiv verstehen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es in Bulgakov, der damals das ja auch während des stalinistischen Systems so schreiben musste, weil er sonst komplett zensiert worden wäre, ist das aber eine Symbolik, die schon seit Generationen, glaube ich, bei den Russen ganz klar verständlich ist und deswegen jetzt auch wieder. Es ist ein Bulgakov-Film letztendlich. Ich habe ihn ja leider nicht gesehen.
Den Roman, den hat die ganze Welt gelesen, sage ich mal jetzt etwas großspurig. Ja. Und der Meister Woland, also die Rolle, die Sie spielen, hatte schon etwas sehr Diabolisches, aber auch etwas Behäbiges. Wir haben ja den Film alle nicht gesehen. Sie spielen den Teufel recht vergnüglich. War das Ihre Idee oder war das die Idee des Regisseurs? Oder ist das eine Fehlinterpretation?
Es gibt den verschiedene Auftritte dieses Teufels und der ist am Anfang in der ganz großen Szene am Patriarchenteich, hat er was Vergnügliches und sehr Neugieriges, ja, aber er ist auch später fast melancholisch und düster. Also der Woland ist eine Figur, die in dem Roman auch als Spion beschrieben wird, als jemand, der aus Deutschland vielleicht kommt, ein Ausländer. Man weiß es nicht genau. Jeder sagt auch was Unterschiedliches über diese Figur. Jeder nimmt den anders wahr. Trotzdem gibt es ja dann, wie gesagt, auch noch die andere Figur, die er aber gleichzeitig auch ist, des Touristen, der da kommt und eigentlich den Meister inspiriert dazu, diese Figur zu schreiben.
Interessanterweise sind Menschen aus einem Moskauer Kino gekommen und fanden der Jesus, diese Figur, die auch im Roman auftaucht, ähnle Alexei Nawalny. War das was Angelegtes oder sieht man an diesem Punkt genau, wie Russen Bulgakov bzw. diesen Film verstehen?
Nein, das war niemals angelegt. Übrigens gibt es den Satz über Nawalny schon lange, bevor unser Film rauskam. Man hat ihn sehr stark in Russland und viele haben ihn sehr stark mit einer Christusfigur verbunden. Ich glaube, es wird was reininterpretiert. Ich glaube niemals, dass das die Absicht von Michail Lokschin war, jemanden zu besetzen, der Nawalny ähnlich sieht. Aber es ist doch sehr erstaunlich, dass diese christlichen Sachen, die in diesem Roman sind und überhaupt Gut und Böse, Christus und Teufel und so weiter, etwas ist, was bei den Russen ein sehr tiefes Verständnis erzeugt. Die Symbolik, ich merke das auch in dem russischen Humor, ist etwas, was ein sehr großer Teil der russischen Psychologie, würde ich mal sagen, ausmacht. Das ist ein unglaublich instinktives Verstehen von was bedeutet.
Michail Lokschin ist in den USA. Er ist erklärter Kriegsgegner und hat dem Guardian gesagt, er erhalte Todesdrohung, seit der Film in Russland Ende Januar angelaufen ist. Wissen Sie, wie es ihm damit geht, was genau da über ihn hereingebrochen ist?
Ich bin mit Michail in Kontakt und ja, das sind sehr aufwühlende Zeiten für ihn im Moment. Ich glaube, da mischt sich sehr, sehr viele Gefühle im Moment, weil auf der einen Seite hat er wahrscheinlich einen der erfolgreichsten russischen Filme aller Zeiten gedreht und auf der anderen Seite hat er mit einem Land, das er ja eigentlich auch mag und sich auch dort, das ist ja sehr zwiespältig, und dann plötzlich einen Film macht, der eigentlich doch nur über jemanden geht, der vor 120 Jahren eine Kritik gemacht hat und jetzt so angefeindet wird. Ich weiß nicht. Ich persönlich bin sehr erstaunt, aber auch irgendwie froh darüber, dass man merkt, dass Filme anscheinend doch auch gefürchtet werden und ein bisschen mehr sind als nur Unterhaltung, sondern teilweise auch Zünglein an der Waage sein können für gesellschaftliche Umbrüche anscheinend, so wie ja auch Agnieszka Holland mit Green Border einen Film gemacht hat, der unglaublich für Diskussionen und für ein neues Bewusstsein gesorgt hat. Und im Iran müssen Menschen fliehen, wenn sie bestimmte Filme machen und so weiter. Also es scheint so zu sein, dass Regierungen und Systeme Filme als ernstzunehmenden Gegner sehen. Und das macht mich irgendwie froh, weil ich das noch vor ein paar Jahren gar nicht so gesehen hätte, ehrlich gesagt.
Na, nun ist es ja so, dass 2021 gedreht dieser Film mit russischen finanziellen Mitteln gedreht wurde und jetzt auch in dieser Zeit in Russland gezeigt wird. Hat Sie das auch erstaunt? Also mich sehr.
Erstmal gar nicht, muss ich sagen. Warum sollte man nicht in Russland einen Film zeigen, der ein russisches Werk auf die Leinwand bringt? Mehr ist es ja erstmal gar nicht. Und dass aber dieses russische Werk damals so brisant war und plötzlich heute wieder wird, bedeutet für mich auch ganz stark nicht nur, dass dieses Werk großartig ist, sondern vor allem auch, dass eine Kritik wirkt, die vor 120 Jahren gewirkt hat und jetzt immer noch wirkt und die Leute sie verstehen, ja gleichzeitig auch bedeutet, dass ein System sich seitdem nicht geändert hat. Und das ist das Aufwacherlebnis für mich jetzt von hier aus gesehen. Da gibt es natürlich noch andere. Ich würde den Film wahnsinnig gern mal sehen, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass der auch übrigens im Westen gezeigt wird. Aber ich bin erstaunt ein bisschen, aber auch gleichzeitig sehr froh darüber, dass sowas passieren kann mit einem Film.
Sie sind sicherlich nicht der Einzige, der sich diesen Film gerne ansehen würde. Aber nun ist ja ein Russland-Boykott Festivals. Da hat es der Film schwer, keinen internationalen Verleih. Glauben Sie zum Beispiel, dass dieses Interview und die Berichterstattung über die Resonanz des Films in Russland dazu führen könnte, dass der Film auch hier in Deutschland noch gezeigt wird?
Also ich glaube letzten Endes dann doch immer, dass die Neugier siegt oder die Nachfrage siegt, wenn wir irgendwann merken, dass dieser Film dauernd im Netz irgendwie gezogen wird und alle Leute den eigentlich sehen wollen, dann wird der erste Verleiher aufwachen und sagen, Moment mal, das machen wir. Also ich bin da eigentlich hoffnungsvoll, aber ich bin kein Profi in diesen Dingen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas funktioniert und der derzeitige generelle Russland-Boykott, den finde ich sowieso problematisch, wenn der auch Künstler betrifft, die sogar teilweise ganz doll gegen diese Regierung sind und trotzdem gebannt werden oder als problematisch gesehen werden wegen ihrer Nationalität, dann finde ich das immer sehr schwierig, weil Kunst doch letztendlich auch etwas ist, was grenzübergreifend ist und unabhängig von den Nationen. Und gerade Leute, die in Russland ja gebannt wurden und unglaublich unter Repressalien leiden mussten und dann emigrieren und woanders ihre Sachen machen und dann trotzdem gebannt werden, dann denke ich mir immer, warum tun wir eigentlich einer Regierung Putin den Gefallen, dass wir seine Arbeit weiter fortsetzen im Ausland? Ich finde, dass Leute, die irgendwie emigrieren und trotzdem weitermachen und sich das neu aufbauen, eigentlich immer Menschen, die man unterstützen sollte. Weil es ist ja eh schon ein großer Verlust, wenn man von zu Hause weg muss, wegen sowas.
August Diehl, er spielt in der russischen Neuverfilmung Der Meister und Margarita den Teufel. Vielen Dank, Herr Diehl, für Ihre Zeit und ja, machen Sie sich noch einen schönen Abend.
Danke, tschüss.
Die Schatten der Corona-Pandemie, sie sind lang. Neben viel Leid hat sich auch die Arbeitswelt verändert. Homeoffice ist das eine, Mitarbeitermangel, gerade im Dienstleistungssektor, ist das andere. Aber nicht in allen Branchen trifft das zu, auch wenn es kolportiert wird. Christian Berndt über eine kleine Revolution in der Berliner Clubszene, die Schule machen könnte. Denn viele junge Menschen, die dort arbeiten oder arbeiten wollen, möchten sich anhaltend schlechte Bedingungen nicht mehr einfach gefallen lassen.
Eine DJ legt auf, um das Pult wird getanzt. Das Mensch Meier war eine Institution in Berlin. Seit letzten Dezember ist sie geschlossen. Der linksalternative Traditionsclub verstand sich immer als sozialer Ort. Er wurde kollektiv geführt und man zahlte Einheitslöhne. Faire Gehälter und Arbeitsbedingungen sind nicht die Regel in den Berliner Clubs.
Die Arbeitszeitgesetze werden teilweise mit Füßen getreten. Es ist nicht unüblich, dass 13, 14, 15, 16 Stunden Schichten geschoben werden oder Doppelschichten, die im deutschen Arbeitsrecht komplett illegal sind. Man muss teilweise wochenlang auf Gehälter zahlen oder darauf, dass Krankenkassenbeiträge bezahlt werden.
Das erzählt ein 21-Jähriger in einem Berliner Clubbiergarten. Der junge Mann arbeitet unter anderem als Awareness-Kraft.
Awareness kann man sich so vorstellen, das ist psychologische Erste Hilfe sozusagen. Also wenn jemand Übergriffigkeit erfahren hat oder nicht mehr klarkommt, weil er oder sie überstimuliert ist.
Seinen Namen will er nicht nennen, denn er hat im Dezember die Gründung der Berliner Clubarbeitenden-Gewerkschaft mitinitiiert und daraufhin ein Jobangebot verloren. Dass es bisher keine Gewerkschaften in Nachtclubs gab, meint er, hat einerseits damit zu tun, dass zur Clubszene viele verschiedene Gewerke gehören, von der Technik bis zur Gastronomie. Außerdem gäbe es unter den Clubmitarbeitenden eine hohe Fluktuation. Aber irgendwann war es für ihn genug.
Ganz ausschlaggebend war eine Massenkündigung in einem Betrieb, wo aufgrund einer Betriebsratsbildung mindestens 12 Menschen gekündigt wurden und nach immer mehr entlassen wurden, die Kontakt zu diesen 12 Menschen hatten.
Solchen Methoden will die Gewerkschaft nun entgegentreten.
Wir wollen als politisches Sprachrohr der Clubarbeitenden agieren. Wir wollen in erster Linie unsere Kolleginnen und Kollegen beraten und aufklären über ihre Rechte, wenn es darauf ankommt, im schlimmsten Fall auch vor Gericht verteidigen, sowie als oberstes Ziel in längerer Zeit normale gewerkschaftliche Arbeit, Tarifverhandlungen und wenn die dann scheitern, auch Streiks.
Die Aufklärung, sagt er, ist umso wichtiger, weil die meisten Clubarbeitenden sehr jung sind und viele einen migrantischen Hintergrund haben. Immerhin zwei Clubs mit Betriebsräten gibt es inzwischen in Berlin, das Berghain und den queeren Traditionsclub Schwutz. Das Schwutz bekam 2016 als erster Berliner Club einen Betriebsrat. Mit der neu gegründeten Gewerkschaft steht man in Kontakt. Im Schwutz, erzählen die Betriebsräte dort, sind die Arbeitsbedingungen traditionell fair. Dass es bisher so gut wie keine Betriebsräte in der Clubszene gibt, hat auch mit einer Selbstausbeutungsmentalität zu tun, meint Betriebsrat Tom Frömming.
Würde ich so formulieren, dass es halt ein Lifestyle ist, den man halt auch so teilnimmt, also auch in einer Szene, wo du dich auch zu Hause fühlst und dort halt eben auch viele Arbeitsbedingungen tatsächlich so mitnimmst und über lange Zeit auch, die gar nicht in Frage gestellt wurden. Also früher waren ja auch, also auch noch vor der Pandemie, in manchen Clubs die Schichten wesentlich länger und das wurde dann so akzeptiert.
Nach der Pandemie sah es so aus, als würden die Clubs Probleme haben, wieder genug Personal zu finden. Denn viele Clubmitarbeiter hatten in der Zwischenzeit lukrativere Jobs mit besseren Arbeitsbedingungen gefunden. Jedoch, da sind sich alle einig, es gibt in Berlin genug junge Leute, die sich weiter um Jobs in den Clubs reißen. Aber auch die Betriebsräte, wie Line Ortmann, lieben ihren Job.
Das ist für mich ein Zuhause geworden, ein Wohnzimmer. Es ist total absurd, weil es ist ein Nachtclub und wir sind hier zum Arbeiten. Ja, also ich habe diese Verbundenheit auch ganz doll. Und du kannst hier aber auch zu Tode betrübt reinkommen und es wird irgendjemand da sein, der mit dir einen Schnaps trinkt und sagt, morgen geht die Sonne wieder auf. Und das ist auch einfach was ich sehr schätze.
Und für Line Ortmann ist das Clubleben nicht nur eine Lebensphase, die mit dem Berufsleben endet.
Ich bin diesem Ort hier auch so verbunden, dass mein größter Wunsch wäre, meine Professionalität, also ich habe Modemanagement studiert, auch in die Nacht zu verlegen, also vielleicht eher im Clubkontext zu arbeiten.
Auch für den 21-jährigen Gewerkschaftler, der Jura studieren will, ist das Nachtleben mehr als eine wilde Phase seines Lebens.
Meinen engen Bezug mit der Techno-Szene möchte ich beibehalten und mein Studienwunsch ist auch aus dem entsprungen, eben weil ich gesehen habe, durch meine Arbeit in der Branche, durch meine Arbeit in der Gewerkschaft, was für einen Bedarf nach Juristinnen, die ein niederschwelliges Angebot für Menschen anbieten können, die vielleicht nicht 20, 30 Jahren in Deutschland leben und mit dem Rechtssystem vertraut sind.
Oder denen die Mittel für Rechtsberatung fehlen, was die Berliner Clubbetreibenden Gewerkschaft ändern will. Für diese jungen Menschen ist das Nachtleben nicht mehr nur ein paralleler Sehnsuchtsort, sondern auch selbstverständliche Arbeitswelt. Es ist eine Professionalisierung, die zeigt, wie sehr das Berliner Nachtleben nicht mehr Abenteuerspielplatz ist, sondern ein florierender Wirtschaftszweig, der die Hauptstadt mit am Laufen hält, der allerdings andere Arbeitsbedingungen braucht.
Christian Berndt über Aufbruch in der deutschen Clubszene. Er könnte auch anders, aber den grob gepunkteten Comic-Stil mit seinen Sprechblasen in die moderne Kunst gebracht zu haben, Wham! Das machte Roy Lichtenstein und die Popart weltberühmt. Geboren am 27. Oktober 1923 und gestorben vor mehr als einem Vierteljahrhundert, präsentiert die Albertina in Wien ab Freitag eine große Roy-Lichtenstein-Retrospektive. Bahnt sich da ein neuer Blockbuster an? Carsten Probst konnte sich die Ausstellung schon ansehen. Ist sie eine einzige Roy-Lichtenstein-Motivbettwäsche?
Tja, also das könnte man wahrscheinlich finden, weil es gibt wirklich sehr viele bekannte Bilder hier zu sehen. Die Küsse und die weinenden Frauen oder die Damen im Badeambiente und so weiter. Also vieles, was man dann spontan sagt, das erkenne ich wieder. Und im Zentrum, muss man aber sagen, steht hier ganz klar der Bild oder man muss sagen der Kulturkritiker Roy Lichtenstein, also sein Zorn über die Kommerzialisierung der Kultur, die so der Hauptantrieb seiner Malerei eigentlich war. Die Ausstellung kleidet das in ganz schöne kleine Erläuterungen an den Wänden und auch Zitate vom Künstler. Eines davon lautet zum Beispiel, was kann man eigentlich noch malen, das nicht von vornherein lächerlich ist? Oder ein anderes Zitat, Pop Art basiert auf jener kommerziellen Illustration, von der wir verdorben wurden. Er sieht die Bedeutung seiner Arbeit darin, der Welt zu zeigen, was kommen wird. So sagt er es. Damit ist gemeint, es gibt keinen Gegenstand der Kunst mehr, der nicht schon längst durch die Reproduktion in den Medien oder der Werbung verflacht ist. Sein Werk ist sozusagen eine einzige letzte Verteidigung gegen die Herrschaft des Kommerziellen. Er will selber dieses Kommerzielle zu Kunst machen, um sich dagegen zu wehren. Gutes Beispiel eben diese eben schon angeführten Frauenporträts, die sein Werk ja durchziehen. Er demonstriert sozusagen, wie die Kunstgeschichte zu beliebigen Motiven des Schönen und Gefühlvollen verkommt. Auch mit diesem klischeehaften, diesen, wie er sagt, antisensiblen Rollenzuweisungen an Frauen. Aber Lichtensteins Protest hat keinen feministischen Hintergrund in diesem Sinn, sondern er zielt wirklich so ganz allgemein auf Kulturverfall.
Wegbereiter der Postmoderne, wie Sie ihn schildern, wirkt er nahezu wertekonservativ.
Ja, das ist er, glaube ich. Er gilt als Künstler natürlich, der sich gegen die Konvention wendet. Und ja, sich gegen Konventionen zu wenden, das wird erstmal als progressiv gewertet. Er nimmt zum Beispiel Alltagsdinge, Werbeschilder, diese ganzen Cartoons und so weiter in die Kunst rein, die damals ja als überhaupt nicht kunstwürdig galten. Und er nimmt auch jeden persönlichen künstlerischen Ausdruck aus den Bildern heraus. Das ging eigentlich auch damals gar nicht. Aber es ist interessant, Dorothy Lichtenstein, seine Witwe, erzählt, dass er sich damit zugleich auch gegen das wendet, was ihm selbst eigentlich als Kunst erschienen ist.
Seine ersten Cartoon-Gemälde waren noch eher expressionistisch. Aber als er das erste gemalt hatte, erschien ihm das nach seinen Maßstäben nicht als Kunst, so als müsse er unter seinem Niveau malen. Aber diese Motive hatten eine Macht über ihn gewonnen und deshalb beschloss er, damit fortzufahren.
Ja, also dieses erste Cartoon-Bild ist berühmt und hängt auch in der Ausstellung. In der Forschung ist es als Look Mickey bekannt, 1961 gemalt. Und es ist das Bild, mit dem er als Maler seinen Durchbruch hatte. Heute hängt es in der National Gallery in Washington. Look Mickey bezieht sich also auf so eine Szene, die es zeigt. Ein Bild aus einem Walt Disney Cartoon mit Mickey Mouse und Donald Duck beim Angeln, wo Donald glaubt, einen Fisch am Haken zu haben. Dabei hat sich die Angel nur hinten in seinem Hemd verfangen. Und man sieht, dass hier die Farbverteilung in der Wiedergabe des Comics noch sehr unregelmäßig ist. Und später hat Lichtenstein dann ja seine Bilder sehr akribisch vorgezeichnet. Dann auch später noch die Großmeister der Moderne, Motive von Picasso, Matisse, Mondrian und so weiter in diesen Cartoon-Stil übersetzt, um eben den Verfall noch deutlicher zu zeigen.
Die Bilder wirken ja sehr amerikanisch. Gibt es in dieser Ausstellung etwas Neues oder Vertiefendes über seine Vorbilder zu erfahren?
Also Dorothy Lichtenstein betont immer, ja, Picasso sei eigentlich sein großes Vorbild gewesen. Aber es steht fest, dass die britische Pop-Art, die britischen Pop-Art-Künstler mit solchen Cartoon- und Werbemotiven mindestens ein Jahrzehnt früher dran waren. Diese Bilder nannten sie Bunk, also sowas wie Nonsens-Bilder. Und sie verstanden sich nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in Europa so als eine Art Mahner vor der amerikanischen Kultur, die nun Europa fluten würde. Und dieser Anti-Amerikanismus war zwar in der westeuropäischen Kulturszene damals noch sehr verbreitet, aber bemerkenswert ist doch, dass Lichtenstein das dann als Amerikaner mit seinem künstlerischen Selbstverständnis quasi aufgreift und die Welt seinerseits vor der amerikanischen Kommerzkultur warnen will. Und Dorothy Lichtenstein meint, es habe immer freundschaftliche Verbindungen zu den britischen Kollegen gegeben.
Damals wollten viele Leute aus Europa und aus Großbritannien nach New York. Und so trafen wir viele der britischen Pop-Art-Künstler wie Richard Hamilton oder Alan Jones. Aber es gab auch eine gemeinsame Ausstellung in der Londoner Tate Gallery 1996. Wir trafen viele Leute, die den Begriff Pop-Art bekannt gemacht haben.
Ja, vor wenigen Monaten wäre Roy Lichtenstein 100 Jahre alt geworden. Wie hat die Albertina nun diese große Retrospektive gewuppt?
Ja, es ist, glaube ich, vor allem einer umfassenden Schenkung von, ich glaube, ungefähr 120, 130 Werken zuverstanden durch die Lichtenstein Foundation an die Albertina. So eine Zahl von Bildern, eines der teuersten Künstler der Welt, ist natürlich erstmal ungewöhnlich. Wie kommt es dazu? Letztlich muss man sagen, ist es dann am Ende doch kein so seltener Vorgang, sondern in vielen Fällen eher ein Wettbewerb, wenn es um berühmte Nachlässe geht. Denn viele Künstlerstiftungen und Nachlassverwalter suchen ja letztlich immer einen Ort, wo das Werk dann schließlich bleiben kann. Viele Erben von weniger bekannten Künstlern können da natürlich nur ein Lied von singen und auch nur davon träumen, dass sich mal irgendwie ein Museum für sie interessiert. Aber im Fall Lichtenstein ging es in den letzten Jahrzehnten eigentlich zunächst darum, ein Werkverzeichnis zu erstellen, um auch vielen Fälschungen zuvorzukommen. Aber nachdem das jetzt geleistet ist, ist die Hauptaufgabe der Stiftung eigentlich erfüllt. Und Jack Coward, der Executive Director der Lichtenstein Foundation, erzählt, was jetzt seine Aufgabe ist.
Die Lebensdauer von Künstlerstiftungen liegt bei ungefähr 25 Jahren. Also geben wir unsere Sammlung und den Besitz an Museen und Universitäten. Wir vom Stiftungsvorstand treten in den Hintergrund und lassen fortan das jüngere Publikum das Werk Lichtensteins interpretieren für die Welt von morgen.
Ja, man sieht, dass dort die Bemühung ist, einen guten Ort zu finden. Man hat das ehemalige Atelier Lichtensteins schon dem Whitney Museum in New York mit vielen Papierarbeiten als Studienort überlassen. Und offenkundig hat sich die Albertina in Wien erfolgreich um eine andere Tranche aus dem Nachlass beworben.
Kritiker Carsten Probst, die Roy-Lichtenstein-Retrospektive zu sehen vom 8. März bis zum 14. Juli in der Albertina in Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Christian Neugebauer.
Für den Umgang mit NS-Raubkunst wird der Beginn des Holocaust nun auf 1933 datiert. Das ist ein Ergebnis einer Konferenz zum 25-jährigen Jubiläum der Washingtoner Erklärung, die die Empfehlungen zur Rückgabe von in der Nazizeit geraubten Kunstwerken aktualisiert hat. Demnach soll jeder Kunstverkauf einer verfolgten Person zwischen 1933 und 1945 als unfreiwillig gelten. Außerdem soll ein Raubkunstgremium über strittige Fälle entscheiden können, ohne dass der bisherige Besitzer zugestimmt hat. Der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister hat die Konferenz verfolgt und sagte im Deutschlandfunk Kultur, dass auch fehlende Forschung Restitutionen behindere. Viele Museen wüssten gar nicht, was sie alles im Bestand hätten.
Bei einer Verdreifachung des Personals in deutschen Museen könnte man diese Aufgabe angehen. Das ist sozusagen eine Dimension, mit der man da rechnen musste. Was die Privatsammlungen betrifft, da gibt es den Appell, einen relativ unverbindlichen, bündlichen Appell, etwas zu tun. Aber es gibt gar keine Handhabe, es gibt auch keine Gesetzesprechung, da etwas zu tun.
Schätzungen zufolge wurden im Nationalsozialismus 600.000 Kunstwerke geraubt. Mit der Washingtoner Erklärung verpflichteten sich 44 Staaten, Raubkunst ausfindig zu machen und zurückzugeben. Der Jüdische Weltkongress hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth wegen ihres Umgangs mit Antisemitismusvorwürfen auf der Berlinale Untätigkeit vorgeworfen. Vizepräsident Stern schrieb in einem offenen Brief, der Zeit online vorliegt, die Grünen-Politikerin halte den Antisemitismus anderer in der Kulturszene für ein gravierendes Problem, aber leider nicht für ihres. Stern wörtlich, wenn Künstler sich antisemitisch äußern, dann, Frau Roth, ist ihr Platz nicht an der Seite der Künstler, sondern an der Seite der Juden. Georg Schwarte berichtet.
Roth hatte nach dem Filmfest eine Untersuchung der Vorfälle angekündigt. Bei der Abschlussgala hatten sich im Beisein der Staatsministerin mehrere Beteiligte auf der Bühne kritisch über Israels Rolle im Gazakrieg geäußert, ohne den Terrorangriff der Hamas zu erwähnen. Der Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses wirft der grünen Politikerin Naivität vor. Sie habe sich wie eine normale Besucherin des Festivals verhalten, nicht wie die zuständige Ministerin.
Weil einzelne Bücher aus dem 19. Jahrhundert mit Arsen belastet sein könnten, sollen in der Universitätsbibliothek von Düsseldorf 15.000 Bücher vorläufig aus dem Bestand genommen werden. Damit folgt sie dem Beispiel anderer Bibliotheken wie Bielefeld, Siegen, Kaiserslautern und Saarbrücken. Das geht aus einer Mitteilung der Heinrich-Heine-Universität hervor. Hintergrund sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu grünen Farbstoffen, die Arsen enthalten könnten. Im Fokus steht das leuchtende Schweinfurter Grün, das für Einbände und Buchschnitte verwendet wurde. Gefährlich für den Leser wird es, wenn er zum Umblättern die Finger mit der Zunge anfeuchtet oder Arsenstaub einatmet.
Die Berlinale ist Schnee von gestern, der Frühling kommt zaghaft voran. Eine gute Gelegenheit, sich vor der Frühjahrsmüdigkeit mit Energie zu versorgen, könnte die Doku von Uli Gaulke sein, die morgen in die Kinos kommt. Ihr Jahrhundert, Frauen erzählen Geschichte, ist einer von zwei Filmen der Woche für Anke Lewicke. Mit wem hat Gaulke sich unterhalten?
Ja, mit Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts, mit Frauen, die alle so rund um die 100 sind. Das heißt, sie sind in den 1920er Jahren geboren. Und was die Frauen gemeinsam haben, ist, dass sie alle ihren Weg gegangen sind, unbeirrbar, trotz aller äußeren Widerstände. Da haben wir zum Beispiel die Yoga-Lehrerin V. Nanamal aus Indien. Sie wurde eigentlich zwangsverheiratet, aber dann war das doch eine ganz gute Ehe, weil sie konnte ihn von den heilenden Kräften des Yogas überzeugen. Und mittlerweile ist sie eine anerkannte Ikone in Indien, wird gefeiert, wie alle Frauen, die Uli Gaulke getroffen haben, eben sehr respektiert, sehr erfolgreich sind. Also da ist die österreichische, kürzlich im Januar verstorbene Schriftstellerin Ilse Helbig dabei. Da ist die Geschichtenerzählerin aus Kuba, Haide Ortega Rojas, dabei. Und dann noch aus der Türkei, Nermin Abadan Unart. Und all diese Frauen, eben auch sie, lassen ihr Leben, ihre Karriere Revue passieren. Und das von der frühesten Kindheit an.
Und dann habe ich gesagt, ich gehe in die Türkei. Sagte meine Mutter, wie kannst du denn gehen? Ich sage, ich gehe. Weil Bildung, also in die Schule, war kostenlos. Das hat mich am meisten beeinflusst, dass man kein Geld braucht. Und am 5. November 1936 bin ich dann abgefahren. Ich war 15.
So, ja, sie ist dann in der Türkei in Istanbul geblieben, mittlerweile eine sehr bekannte Juristin, Frauenrechtlerin, und mit 100 Jahren kämpft sie immer noch für die demokratischen Rechte in der Türkei.
Hat Gaulke die Porträts nach Themen sortiert oder wie folgt er diesen langen Lebenswegen?
Ja, also er springt von einer Biografie in die nächste und dann wieder zurück, und dieses Verfahren wirkt auch manchmal so sehr willkürlich, sehr wahllos, also weil Uli Gaulke ist einfach so ein Weltreisender in Sachen Filme. Er hat auch schon mal einen Film über Kinovorführer in Nordkorea, in den USA und auch in Ouagadougou gemacht, in Afrika. Und er zieht einfach gerne herum, aber zum Beispiel die Yogalehrerin oder die Geschichtenerzählerin aus Kuba sind schon länger verstorben. Also da gibt es wenig Material, wenig Hintergrund. Wo ich so Parallelen sehe, ist zum Beispiel bei Ilse Helbig und bei der Jüdin Tamar Estelle. Sie hat nämlich mit Israel aufgebaut, hat auch als Agentin gearbeitet, hat in Marseille Juden und Jüdinnen geholfen, nach Palästina zu fliehen. Und Ilse Helbig erzählt wiederum von ihrer Zeit beim BDM, also beim Bund Deutscher Mädels. Da gibt es so geschichtliche Überschneidungen, aber letztlich bleibt Ilse Helbig eher persönlich, erzählt von ihrer Emanzipationsgeschichte, während es bei Tamara Estelle einfach eher um die große Politik geht.
Und am Ende der Doku steht welche Botschaft?
Naja, dass diese fünf Frauen natürlich tolle Vorbilder sind, das kann man sagen, aber mir kommt das insgesamt vor wie so eine Pilotserie. Also ich hätte eigentlich gerne über jede der Frauen einen Film gesehen.
Auch die Französin Laetitia Colombani hat einen Film über Frauen aus unterschiedlichen Ländern gemacht. Sie hat ihren eigenen Roman verfilmt. Wovon erzählt er?
Ja, es geht hier eben auch drei Frauen, drei Kontinente und drei Ausnahmesituationen. Also Sarah ist eine erfolgreiche Anwältin und alleinerziehende Mutter aus Kanada. Und so wie wir sie kennenlernen, hat sie ihr Leben im Griff. Sie hat Zwillinge. Der eine will Schokokuchen zum Kindergeburtstag, der andere Erdbeerkuchen. Streit. Mama löst es und sagt, ja, ich back für euch beide jeweils den Eierkuchen. Also, und dann kriegt sie aber eben die Brustkrebsdiagnose. Das ist die eine Geschichte. Dann geht's nach Süditalien. Da gibt es eben einen Vater, der hat eine Perückenmanufaktur, einen Unfall, und die jüngste Tochter will dann den Laden schmeißen. Also es sind schon mal zwei Frauen, die schon eine gewisse Möglichkeit haben, eine gewisse Bildung. Ganz anders sieht es dann in der dritten Geschichte aus. Das ist Sita aus Indien. Sie ist eine unberührbare. Also das ist die unterste Kaste, und deshalb hat ihre Tochter keine Schulbildung, also bekommt sie nicht zur Verfügung gestellt, und sie schlägt ihrem Mann dann eben vor, dass sie gemeinsam fliehen.
Ich habe nachgedacht. Ich finde, dass wir hier weggehen sollten.
Wir sollen weggehen? Wohin denn?
Wir gehen in den Süden. Du weißt doch, da leben meine Verwandten. Und ich habe gehört, dass sie dort solche wie uns besser behandeln. Lalita könnte da zur Schule gehen.
Die werden uns sicher nicht gehen lassen. Du weißt doch, was sie mit Susia gemacht haben, oder? Sie haben sie vergewaltigt und an einem Baum aufgehängt.
Mit dieser Figur der Sita wird der Film auch noch zu einer Art Roadmovie durch Indien.
Und sind das drei einzelne Geschichten oder werden sie zusammengeführt? Wie ist die Dramaturgie?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe keine durchdachte Dramaturgie gesehen. Also für mich war das eher dann so ein Versuch, Schauwerte aneinander zu reihen. Also wir sehen dann Sarah im Business-Outfit, wie sie toll aus dem 10. Stock guckt auf eine beeindruckende Skyline. Dann Schnitt, dann sind wir auf einmal in Indien, was sehr kunterbunt dargestellt wird. Und ich muss sagen, gerade die kanadische und die italienische Episode haben so was Seifenopernhaftes. Also es ist sehr klischeebeladen, alles erzählt auch so mit einer Werbeästhetik. Wenn es dann nach Indien geht, lernen wir doch noch so andere Traditionen und Rituale kennen. Also da gibt es noch einen kleinen Informationswert.
Dass immer mehr Frauen Filme drehen, ist das eine, dass sie sichtbarer werden, gehört dazu. Aber dass diese beiden Filme jetzt gerade morgen bei uns in die Kinos kommen, sehen Sie da irgendwo eine Idee dahinter?
Ja, vielleicht ist es, weil am 8. März der Weltfrauentag ist, dass man einfach so ein bisschen versucht, sie deshalb so zu positionieren. Und was ich so ein bisschen schade finde, also ich meine, die fünf Frauen aus dem Dokumentarfilm von Uli Gauckel, das sind wirklich, das hatte ich ja schon gesagt, Vorbilder. Aber manchmal würde ich mir wünschen, das Kino kann ja auch eine Utopie sein oder entwickeln. Also man muss ja gar nicht Märchen erzählen. Aber was dann hier eben passiert in dem Film, der Zopf, das ist doch reißbrettmäßig. Also dass dann in der italienischen Episode dann sich die junge Frau auch noch in einen Inder verliebt. Also das wirkt alles doch sehr drehbuchmäßig und nicht sehr aus dem Leben kommt.
Anke Lewicke mit den Filmen der Woche, Der Zopf und ihr Jahrhundert, Frauen erzählen Geschichte, ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Heute vor 10 Jahren starb Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez. Morgen erscheint in sage und schreibe 40 Sprachen die kleine Geschichte »Wir sehen uns im August« aus seinem Nachlass. Tobias Wenzel hat sie gelesen und in Kolumbien nachgefragt, was davon zu halten ist, dass die beiden Söhne von Garcia Marquez sich über den Wunsch ihres zunehmend dementen Vaters hinweggesetzt haben und den Text nach dessen Tod nicht vernichteten.
Yo pienso que no están traicionando a su padre, sino honrando su memoria.
Ich glaube, dass die Söhne damit keinen Verrat an ihrem Vater begangen, sondern sein Andenken in Ehren gehalten haben. Ein großer Verrat wäre es gewesen, dieses Buch nicht zu veröffentlichen. Damit hätten sie uns, die wir sein Werk schätzen, Unrecht getan.
Urteilt der kolumbianische Schriftsteller Héctor Abad. Seine 91-jährige mexikanische Kollegin Elena Poniatowska, die mit Garcia Marquez befreundet war, widerspricht vehement am Telefon.
Man muss den Wunsch von Garcia Marquez respektieren und man sollte nicht so viele Jahre nach seinem Tod versuchen, ihn wie eine verdorrte, abgestorbene Orange auszupressen.
Die Moral hat nicht wirklich etwas mit Kunst und Literatur zu tun. Literatur und Kunst haben ihre eigene innere Moral. Der Roman »Wir sehen uns im August« gehört, genauso wie Kafkas Werke, der Menschheit, der Nachwelt. Ich kann also nicht erkennen, dass die Veröffentlichung unethisch wäre.
Findet dagegen Dasso Saldívar, der kolumbianische Biograf von Garcia Marquez. Beim Lesen des Romans vergisst man allerdings schnell die Diskussion um sein Erscheinen und ist einfach nur überwältigt von der berührenden, wunderbar atmosphärisch geschriebenen Geschichte. Dem ersten Roman des kolumbianischen Literaturnobelpreisträgers, in dem eine Frau die alleinige Hauptfigur ist. An jedem 16. August, dem Todestag ihrer Mutter, fährt die Lehrerin Anna Magdalena Bach mit der Fähre vom Festland zu einer karibischen Insel, um auf dem dortigen Friedhof das Grab zu besuchen. Danach verbringt sie eine Nacht in einem Hotel der Insel. Mit 46 fällt ihr, die sonst ihr Temperament zügelt, in der Hotelbar ein Mann auf.
Das Klavier begann Debussys »Clair de Lune« in einer wagemutigen Bolero-Bearbeitung zu spielen, und die junge Sängerin sang voller Hingabe. Ergriffen bestellte Anna Magdalena Bach einen Gin mit Eis und Soda, das einzige alkoholische Getränk, das sie gut vertrug. Die Welt veränderte sich mit dem ersten Schluck. Sie fühlte sich frech, fröhlich, zu allem fähig und verschönt durch die heilige Mischung von Musik und Gin. Sie meinte, der Mann gegenüber habe sie nicht gesehen, ertappte ihn, als sie das zweite Mal hinsah, aber dabei, wie er sie betrachtete. Er errötete.
Anna Magdalena, die bei ihrer Hochzeit noch Jungfrau war und ihrem Ehemann nie untreu gewesen ist, nimmt den Fremden mit auf ihr Zimmer. Am nächsten Morgen ahnt sie,
nie wieder würde sie dieselbe sein.
Ihr Eheglück erscheint ihr nun als zu konventionell. Und so beschließt sie, ab sofort jeden August nicht nur das Grab ihrer Mutter zu besuchen, sondern auf der Insel auch mit einem jeweils neuen Mann zu schlafen. Die Befürchtung von etwa Salman Rushdie, die Demenz von Garcia Marquez könne dem Text geschadet haben, erweist sich als unbegründet. Das sieht auch Héctor Abad so.
Incluso del tiempo en que él había perdido la memoria.
Selbst nach dem Gedächtnisverlust hat Garcia Marquez, dieser Zauberer der kastilischen Sprache, immer noch wunderbare Sätze gesagt. Ich war zum Beispiel Zeuge, als ein enger Freund von ihm zu Besuch kam und Garcia Marquez aus seiner Demenz heraus folgenden genialen Satz gesagt hat. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß, dass ich dich sehr lieb habe.
Una frase genial. No sé quién eres, pero sé que te quiero mucho.
In »Wir sehen uns im August«, dieser Geschichte über Liebe, Betrug und Sehnsucht nach mehr im Leben, zeichnet der Autor das faszinierende Psychogramm einer Frau, die erst durch ihre Untreue frei wird und einen klaren Blick auf sich und die Welt erlangt. Dagmar Plötz ist es in ihrer Übersetzung gelungen, die Musikalität des spanischen Originals zu bewahren. Überhaupt ist es ein musikalisches Buch. Anna Magdalena Bach trägt nicht zufällig den Namen von Johann Sebastian Bachs zweiter Ehefrau. Sie ist in ihrer Familie von Musikern umgeben und selbst hochmusikalisch. So betrügt sie ihren Mann nicht zuletzt durch die Wirkung der Musik einmal im Jahr auf der Insel. Dankbar klappt man diesen spektakulär endenden Roman zu. Oder wie es der kolumbianische Schriftsteller Héctor Abad formuliert:
Nos han hecho un gran favor al no seguir las instrucciones de su padre.
Die Söhne von García Márquez haben uns einen großen Gefallen getan, indem sie die Anweisungen ihres Vaters missachtet haben. Auch unvollendet ist dieser Roman ein kleines Juwel, ein kleiner Schatz.
Creo que es una pequeña joya, un pequeño tesoro.
Wir sehen uns im August von Gabriel García Márquez erscheint morgen auch auf Deutsch, aus dem Spanischen übersetzt von Dagmar Plötz. In Studio 9, morgen gegen 8.45 Uhr, eine Literaturkritik. Arno Ozesek macht Feierabend, worüber Zeitungsfeuilletons berichten, dazu seine Kulturpresseschau.
Mehr Mut zum Verriss, titelt die Tageszeitung Die Welt. Eine Aufforderung, die Thomas E. Schmidt natürlich nicht gebraucht hat, um in der Wochenzeitung Die Zeit unter der Überschrift »Der Rechthader«, Rechthader in einem Wort, loszulegen wie folgt. Wieder springt Peter Hane uns direkt ins Gesicht. Ist das euer Ernst? Bellt uns der Titel seines neuen Buches an, welches, kaum erschienen, schon auf der Spiegel-Bestsellerliste den ersten Platz behauptet. Nein, wimmern wir im Würgegriff. Angst erfüllt, dem Mann ins Zornesantlitz blinzelnd, dem sittsamen Protestanten und ehemaligen Vize-Chef-Langweiler der ZDF-Politikredaktion. Und mit ihm fragen wir uns, warum gleich der Aufstand gegen Idiotie und Ideologie ausgerufen werden muss, wenn wir offenbar die Idioten und Ideologen und doch die einzigen sind, die noch aufstehen können. So der Zeitautor Schmidt, der Peter Hanes neues Buch derart blöd findet, dass er seinen Verriss als Groteske ausgestaltet. Betont flapsig dagegen titelt die Tageszeitung, Songtitel von Britney Spears und Shakira amalgamierend, »Whoops, she did it again«. Dabei kümmert sich der Taz-Autor Jan Feddersen um eine ernste Sache. Dass nämlich Judith Butler, die linke intellektuellen Ikone, erneut behauptet hat, die Hamas habe am 7. Oktober kein Massaker verübt, sondern Widerstand geleistet. Und weiter wörtlich Butler, es handelt sich nicht um einen terroristischen Angriff und auch nicht um einen antisemitischen Angriff. Da könnte man tatsächlich mit Peter Hane fragen, ist das euer Ernst? Der Taz-Autor Feddersen jedenfalls stellt klar, dass Butler empirisch blind verkennt, dass der 7. Oktober kein Hamas-Angriff auf israelische Militärs war, sondern ein Schlachten und Morden an Wehrlosen, sehr oft Teil in der israelischen Friedensbewegung. Die Hamas-Marodeure zeigten sich nicht in Gesellschaft Mandelas und Gandhis, sondern in der Tradition der SS in Osteuropa. In der Süddeutschen Zeitung wettert Jens-Christian Rabe, Butlers kommunikatives Manöver ist aufgrund der Belege zum Hergang des 7. Oktober absurd. Die genuin terroristische Natur des Angriffs in dieser Form in Frage zu stellen, lässt nur den bestürzenden Eindruck zu, hier wird sehenden Auges verharmlost. Nur warum sollte sie das wollen? Ein weiteres Mal ist die berühmteste linke Denkerin der Gegenwart damit vielmehr Teil des Problems als Teil der Lösung dieses zweifellos aufwühlendsten und verzwicktesten Konflikts des Planeten, der scheinbar unaufhaltsam bloß immer weiter eskaliert. Keine Scheu vor Superlativen, der Z-Autor Rabe. Gegen den Judenhass, die 24. Lit Cologne eröffnet mit einer überfälligen Debatte, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der Oliver Jungen ein Gespräch von Robert Habeck und Michel Friedmann auf dem Kölner Literaturfestival zusammenfasst. Friedmann erregte sich, warum man schon wieder im Nahen Osten gelandet sei, statt über Judenhass in Deutschland zu sprechen. Als Deutscher habe er dazu zwar eine Position. Die israelische Regierung sei eine Katastrophe, die israelische Demokratie aber ein Segen. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei wünschenswert, aber die Palästinenser müssten sich erst vom Terror absprechen. Doch seine Meinung sei nicht qualifizierter als die von etwa Robert Habeck. Michel Friedmann in dem FAZ-Artikel »Er ist wieder da« von Oliver Jungen. In der Wochenzeitung Der Freitag denkt Georg Seslin über den RAF-Terror hiesiger Provenienz nach und möchte erklären, was die Aufregung um die Verhaftung Daniela Klettis über uns verrät. Ein Mensch, der wahrscheinlich Schuld auf sich geladen hat, wurde Jahrzehnte später gefasst. Jetzt ist der Rechtsstaat dran, einerseits. Aber wenn der außer einem Urteil nichts herausbringt, kein Geständnis, keine öffentliche Reue, keine Wahrheit, dann ist der Terror nichts weiter als ein trüber Spiegel, in den eine Gesellschaft mit schweren Gedächtnislücken glotzt. Das Gespenst des alten, linken Terrorismus und die Realität des neuen, rechten und religiösen Terrorismus haben eines gemeinsam. Staat und Gesellschaft versuchen sie in ihrem Sinn zu verarbeiten und müssen daran scheitern. Georg Seslin im Freitag. Und das war's für heute. Auf bald.
Arno Ortsessex, Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke.